ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Herzlich willkommen. Der 7. Oktober 2023, dieser Tag hat den Nahen Osten verändert. Beim grausamen Terrorangriff der Hamas auf Israel sind mehr als 1000 Menschen ermordet worden. So viele Juden wurden seit dem Holocaust nicht mehr an einem Tag getötet. Und noch immer sitzen über 100 Geiseln irgendwo in Gaza fest. Keiner weiß, wie viele davon noch leben. Am Montag jährt sich dieser grausame Tag zum ersten Mal. Schon heute begann die Organisation Freiheit für die Hamas-Geiseln mit der Erinnerung auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte. RBB24-Reporterin Ann-Christine Schenten war dort.
Der heutige Bebelplatz ist der Ort, an dem die Nazis 1933 etwa 20.000 Bücher verbrannten. Nun wird er zum zweiten Mal zum Platz der Hamas-Geiseln. In einer Glasvitrine stehen diesmal die Bücher aus dem Haus von Carmel Gatt. Sie war eine der Hamas-Geiseln und wurde am 7. Oktober entführt. Vor etwa einem Monat fand das israelische Militär ihre Leiche in Rafah im Gazastreifen. Die Bücher sollen an sie erinnern, sagt die freiwillige Helferin Hagar Gal, und daran, dass viele Geiseln noch immer nicht befreit sind.
Alle sagen seit einem Jahr, nie wieder ist jetzt. Daran wollen wir erinnern. Es war purer Terror, purer Antisemitismus. Und noch immer sind 101 Menschen in Gefangenschaft. Ihre Geschichten, ihren Schmerz, ihre Stimmen haben wir hierher gebracht.
Es sind nicht nur die Bücher von Carmel Gatt, die den 7. Oktober hier greifbar machen. Es sind auch die weißen Plastikstühle, die auf dem Platz aufgestellt wurden. Darauf die Fotos der noch verbliebenen Geiseln. Auch die Bilder derjenigen sind dabei, die ermordet wurden. Am Anfang des Platzes steht eine graue Couch, blutverschmiert. Daneben ein Kinderbett, ebenfalls voller Blut. Die Künstlerin Shai Goffari hat sich an den zahlreichen Fotos der zerstörten Wohnungen nach dem 7. Oktober orientiert.
Es war uns wichtig, die Wahrheit zu zeigen. Das ist am 7. Oktober passiert. Das ist nicht nur einer Familie, sondern vielen Familien passiert. Wir haben uns zahlreiche Fotos angeschaut, die Journalisten nach dem Angriff gemacht haben, und uns dann entschieden, es hier nachzubauen, ungefähr so, wie es auch in der Realität aussah.
Immer wieder kommen auch Besucherinnen und Besucher vorbei. Einer ist Seef Rosenberg.
Sag ich mal, hier das mit dem Sofa ist natürlich sehr erschütternd. Und die Stühle mit den so vielen Gesichtern zu sehen, wo einige schon ermordet worden sind und 101 immer noch in den Händen der Hamas sind, ist schon sehr traurig.
Als die Installation im Frühjahr schon einmal zu sehen war, gab es teils Beschimpfungen und Provokationen von Menschen, die sich laut der Organisatoren als Hamas-Sympathisanten bezeichneten. Eine Helferin hier sagt, man sei trotzdem bereit für einen Dialog, solange er nicht gewalttätig sei. Mindestens 2 Wochen wird jetzt der Platz der Hamas-Geiseln an das Schicksal der entführten Menschen aus Israel erinnern.
Reporterin Ann-Christine Schenten vom Berliner Bebelplatz, der jetzt zum Platz der Hamas-Geiseln wurde. Die Installationen sind immer von 10 bis 18 Uhr kostenlos begehbar. Wer beim Land Berlin arbeitet, bekommt einen Bonus, nämlich die sogenannte Hauptstadtzulage. Das sind 150 Euro im Monat. Der Senat will damit als Arbeitgeber im Wettbewerb mit den Bundesbehörden zum Beispiel attraktiver werden. Gerade erst haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Tarifgemeinschaft der Länder geeinigt, dass diese Zulage noch bis 2028 weitergezahlt werden soll. Doch Verdi verlangt, dass jetzt auch Beschäftigte in Opern, Universitäten, Museen und Kindergärten und von freien Trägern die Zulage bekommen sollen. Mehr von RBB24-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Verdi-Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann wähnt sich auf der sicheren Seite. Nicht nur die direkt beim Land Berlin Angestellten und die Beamten können sich über die Hauptstadtzulage freuen, ist Kühnemann überzeugt. Künftig gäbe es den Bonus für deutlich mehr Beschäftigte in Berlin.
Darüber hinaus profitieren jetzt von diesem Tarifabschluss nach unseren Berechnungen ca. 20.000 Beschäftigte mehr.
Dass sie alle künftig mit im Boot seien, ergebe sich aus einem Passus in den jeweiligen Tarifabschlüssen, argumentiert die Gewerkschaft. Danach seien die Tarifverträge des Landes es, auch bei Einrichtungen wie Hochschulen und Museen automatisch anzuwenden. Deutlich anders hört sich das an, wenn man sich bei der Tarifgemeinschaft der Länder und der Berliner Finanzverwaltung umhört. Dort heißt es, die Hauptstadtzulage gebe es weiterhin nur für Beamte und direkte Landesbedienstete. Wer die Bezirkschefin Kühnemann ficht das nicht an. Sie kündigt kämpferisch an.
Sollte das Land Berlin sich weigern, dies umzusetzen, werden natürlich entsprechende Klagen eingereicht.
Kern des Konflikts dürften vor allem die finanziellen Auswirkungen sein. Bekanntlich klafft im kommenden Jahr ein 3 Milliarden Euro Loch im Landeshaushalt. Jede weitere Tariferhöhung vergrößert dieses Loch unweigerlich, zumal seit langem auch die Beschäftigten freier Träger etwa im Kita-Bereich fordern, mit den Kolleginnen und Kollegen in städtischen Einrichtungen gleichgestellt zu werden.
Mit den bereits bestehenden Rahmenvereinbarungen über die Finanzierung von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen müssen die Tarifverträge des Landes Berlins auf alle Erzieherinnen und Erzieher angewendet werden. Das heißt, auch die Mitarbeitenden der freien Träger müssen die Hauptstadtzulage erhalten,
sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Martin Heuer. Rechtlich ist die Situation bei den freien Trägern noch einmal eine andere als bei den Unis und Museen, was auch Verdi einräumt und an dieser Stelle nicht von einem Automatismus spricht. Der Senat habe aber zu Jahresanfang die entsprechenden Zusagen gemacht, sich davon allerdings wieder klammheimlich verabschiedet, kritisiert die Gewerkschaft. Mit einer Kampagne Hauptstadtzulage für alle will Verdi den Druck erhöhen. Denn allein bei den freien Trägern heißt es für rund 90.000 Beschäftigte bei der Hauptstadtzulage haben oder nicht haben.
Jan Menzel aus unserer landespolitischen Redaktion Berlin. Im Bundestag wird an einer Initiative zum Verbot der AfD gebastelt. Kommende Woche wollen Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen einen Antrag vorlegen, in dem sie genau das fordern. In allen Parteien gibt es aber auch Kritik an einem neuen Versuch, die AfD zu verbieten. Auch die Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg sind da nicht unbedingt einer Meinung, berichtet unser landespolitischer Reporter Nico Hecht in Potsdam.
Manja Wallstein von der SPD ist eine der Erstunterzeichner für ein AfD-Verbotsverfahren. Selbst ihren Bundes- und Landesspitzen würden die Menschenwürde von Migranten, Muslimen und sexuellen Minderheiten verletzen, begründet sie. Und zuletzt hätten auch verschiedene Oberverwaltungsgerichte festgehalten, die Partei arbeite gegen die demokratische Grundordnung.
Auch ihre Verquickung mit ausländischen autoritären Regimen und deren Geheimdiensten ist da durchaus ein Aspekt, der einzuflechten ist.
Beispiele für AfD-Forderungen, die die Menschenwürde verletzen, gäbe es genug, meint die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg. Die Brandenburger AfD etwa wolle Vereinen, die Vielfalt im Satzungszweck angeben, die Gemeinnützigkeit entziehen. Und Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, so Domscheit-Berg, den Zutritt zu sämtlichen öffentlichen Veranstaltungen verbieten.
Eine solche Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft ist ganz klar grundrechtswidrig und erinnert im Übrigen auch extremst unangenehm an die Zutrittsverbote der Nazis für Jüdinnen und Juden.
Auch der grüne Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Michael Kellner unterstützt den Antrag. Doch für ein Verbot bräuchte es für die AfD-Verbände aller Bundesländer so schwerwiegende Hinweise. Und da ist Stefan Zierke von der SPD sehr skeptisch.
Zum einen haben Verfassungsexperten uns beraten und gesagt, es gibt noch nicht genug Beweise. Es ist nicht deutschlandweit klar. Es ist ein Phänomen erstmal nur für einige ostdeutsche Bundesländer und von daher hätte es nach heutiger Sicht keinen Erfolg.
Davon geht man auch bei der AfD selber aus. Schließlich sei man eine demokratische Partei, so Brandenburgs AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Wer dann nach den Wahlerfolgen jetzt vom letzten Herbst ein Verbot anstrengt, der ist kein Demokrat.
Die Gegner des Verbotsantrages äußern teilweise harte Kritik. Der Brandenburger Jens Köppen von der CDU etwa nennt das Vorhaben einfallslos und schädlich, spricht von Wählerbashing. Er wolle sich inhaltlich auseinandersetzen. Das werde auch nötig bleiben, meint auch der Politikwissenschaftler Jan-Philipp Tomicek von der Uni Potsdam. Denn man könne zwar eine Partei, aber nicht die Politiker selber und die Einstellungen bei den Anhängern verbieten. Und das seien zuletzt immerhin gut 30% der Wähler gewesen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das große Proteste auslöst, vielleicht auch Massendemonstrationen, wenn die Menschen, die die AfD gewählt haben, auf einmal dann ja nicht mehr im Parlament präsentiert sind. Und da ist die Frage, ob es nicht das politische Leben noch schwieriger machen könnte.
Doch für solche Protesteskalationen gäbe es, sagt Christian Görke von den Linken, keine Vorbilder in der Vergangenheit. Im Gegenteil, das Beispiel NSU zeige eher, dass das Ausbleiben von Maßnahmen gegen extreme Rechte sogar terroristische Entwicklungen begünstige.
Nico Hecht war das aus Potsdam.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. And the Oscar goes to Brandenburg. Jens Kevin Georg ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und für seinen Kurzfilm Kruste gewinnt er einen Studenten-Oscar. Das ist sicher. Ob es Gold, Silber oder Bronze wird, das entscheidet sich erst am 14. Oktober in London. Unter knapp 3000 Bewerbungen setzte sich sein Film bei den begehrten Studenten-Oscars durch. Für den Regisseur und Drehbuchautor Jens Kevin Georg ein fast irreales Erlebnis.
Als die Halbfinalfilme bekannt gegeben wurden, saß ich mal im Bett und habe irgendwie so einen sehr urtümlichen Ruf von mir gegeben. Bei dem Finale hatte ich dann glücklicherweise einen Teamkollegen bei mir, den ich dann sehr intensiv schütteln und umarmen konnte. Und dann, als dann die Gewinnerfilme bekannt gegeben wurden, war es eher so ein positiver Schock.
Und ein wahr gewordener Traum für den 30-Jährigen. Kruste handelt vom 12-jährigen Fabi, der in einer Familie aufwächst, in der Wunden generationsübergreifend von allen Mitgliedern erwartet werden, egal wie. Fabi steht nun vor der Herausforderung, sich selbst eine erste eigene Wunde zuzufügen, die dann zu einer Narbe verkrustet. Er ist unsicher, ob er das wirklich tun will. Die Oscar-Jury war offenbar beeindruckt, mit welch großer Erzählkunst Jens Kevin Georg ein Thema umgesetzt hat, das ihn umtreibt.
Diese innere Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis, sich selbst zu finden, vor allem im Heranwachsen, aber dann auch der Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ich glaube, es ist eben dieser Zwiespalt zwischen, ich will dazugehören, aber ich muss mir irgendwie selber treu bleiben. Ich glaube, solche Gefühle hatte jeder wahrscheinlich schon mal.
4 Jahre hat der gebürtige Gummersbacher in Potsdam studiert, hier auch in einer Punkband gespielt und seine Filmideen entwickelt. 4 Jahre, die den jungen Regisseur maßgeblich geprägt haben.
Ich hatte sehr viele Fragen über mich und der Ort selbst hat mir, glaube ich, geholfen, bei mir bleibend diese Fragen beantworten zu können. Ja, ich glaube, dafür bin ich sehr dankbar. Es waren aufregende 4 Jahre.
Vor der endgültigen Bekanntgabe, ob sein Film nun mit Bronze, Silber oder Gold prämiert wird, stehen noch einige Filmfestivals an. Klingt glamourös, doch der Beruf, selbst für Oscar-prämierte Jungregisseure, bleibe hart, meint Jens Kevin Georg.
Es ist eben diese romantisierte Vorstellung von dem Hollywood-Leben, was auf mich jetzt wartet. Und ja, ich appelliere an alle, auch im Namen von unser Team, ey, gebt uns Jobs, wir haben Lust zu arbeiten und lasst uns irgendwie das, woran wir sowieso schon Jahre arbeiten, nur für Luft und Liebe, lasst uns das zu unserer Lebensgrundlage machen. Das wäre schön.
Immerhin, Jens Kevin Georgs erster abendfüllender Spielfilm ist in Deutschland schon in Planung.
In Brandenburg hat sich das politische Klima verschärft und das merken Asylbewerber und Flüchtlinge als erstes. RBB24-Reporter Fred Pilarski berichtet aus Frankfurt-Oder. Dort gibt es mehrere Initiativen, die Flüchtlingen helfen. Und hier spüren auch Integrationshelfer inzwischen, wie rau das Klima geworden ist.
Der Verein Swupfort hatte in einer leerstehenden Turnhalle Menschen aus Frankfurt und Swobice mit Geflüchteten zusammengebracht und Kunstprojekte initiiert. Nun soll die Halle abgerissen werden. Swupfort-Gründer Michael Kurzwelli.
Wir werden damit natürlich rausgedrängt aus der Innenstadt. Und wenn nach dem Anschlag in Solingen plötzlich alle Geflüchteten unter Generalverdacht stehen, dann macht mich das noch unruhiger. Viele von unseren Leuten hier haben jetzt Angst, dass sie demnächst abgeschoben werden könnten.
Dass sich die Stimmung gegenüber Geflüchteten außerhalb der Kirchenmauern verändert hat, ist auch denen nicht entgangen, die sich im Begegnungscafé im Gemeindehaus engagieren. Reinhard Schulzke, der hier mit den Gästen regelmäßig singt, erzählt von anderen Helfern aus seinem Umfeld.
Es gibt auch Fälle, dass Leute sagen in ihrem Betrieb, die sollen gar nicht wissen, dass ich hier bin. Die würden das nicht verstehen.
Jörg Siewert, ein weiterer Helfer, unterstützt an diesem Nachmittag am Basteltisch. Seine Haltung.
Wir können nicht alle aufnehmen. Das muss woanders politisch geklärt werden. Wir können uns nur um die kümmern, die hier sind.
Sagt Jörg Siewert, ehrenamtlicher Helfer für Flüchtlinge in der Evangelischen Kirche Frankfurt-Oder. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.